Ja, schönen guten Morgen, ihr Lieben, auch von mir nochmal. Ich bin froh, euch wiederzusehen hier, zahlreich euch wiederzusehen. Und vielen Dank hier für die Moderation, für Lobpreis. Wir sind bestens eingestimmt darauf, das Wort Gottes zu hören und von ihm, wir haben es schon gehört, das zu vertiefen und unsere Erkenntnisse zu erweitern, aber nicht nur unsere Erkenntnisse, sondern auch uns von seinem Wort verändern zu lassen. Denn darum geht es bei allem, was wir machen, dass wir verändert sind. Wir haben es gerade eben nochmal gehört, in sein Ebenbild hinein. Wir haben schon ein Stück weit hinter uns gebracht, aber es bleibt noch etliches vor uns. Und wenn wir ihn in seiner Herrlichkeit sehen werden, dann werden wir auch vollendet sein. Kanzelgruß, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Zur heutigen Textstelle, 1. Korinther 12, Verse 12 bis 26, die werde ich gleich verlesen. Es ist ja das Schöne, dass ihr euch hier durch die Bibel studiert und durch die Bibel predigt, Kapitel für Kapitel, Buch für Buch. Und das hat einen sehr systematischen Charakter und das kann nur dem Guten dienen. Und zu den Texten, die wir jetzt gehört haben, eben nochmal der Text, für den es eine gewählte Überschrift ist. Ihr wisst alle, das ist eine Überschrift der Redaktion, das steht nicht im Originalmanuskript, aber versucht das wiederzugeben, worum es geht. Viele Glieder, ein Leib. Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn aber der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte er deshalb nicht Glied des Leibes sein? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte es deshalb nicht Glied des Leibes sein? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn das ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Das Auge kann nicht sagen zur Hand, ich brauche dich nicht. Das Auge kann nicht sagen zur Hand, ich brauche dich nicht. Oder auch das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind es die Glieder des Leibes, die uns die schwächsten zu sein scheinen, die nötigsten. Und die, die uns am wenigsten ehrbar zu sein scheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Und bei den Unanständigen achten wir besonders auf Anstand. Denn die Anständigen brauchen's nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt, um dem geringeren Glied höhere Ehre zu geben. Damit im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Tja, die Einheit der Gläubigen und Nachfolger Christi ist ein zentraler Gedanke im gesamten Neuen Testament. Paulus nutzt mehrere Bilder, wir haben gerade eben darüber gesungen, Bilder, Metaphern, Vergleiche, um die damalige Gemeinde und auch die zukünftige Gemeinde zu beschreiben. Er beschreibt sie mal als Tempel aus lebendigen Steinen, mal als Brot und eben hier an mehrfachen Stellen auch als Leib. Ist hier sehr ausführlich dargelegt, ein sehr anschauliches Bild, das uns den Einheitsgedanken vermittelt, den wir heutzutage leider sehr oft vergessen. Du hast es gerade eben angesprochen. Wir sind geneigt, wenn wir vom Leib Christi sprechen, denken wir zuerst an unsere Gemeinde, unsere Ortsgemeinde, meine Gemeinde. Und jeder denkt natürlich dann an seine Ortsgemeinde. In Bonn haben wir einige davon und in vielen anderen Städten auch und weltweit Tausende. Wir sehen an unserem Textabschnitt, wie sehr Paulus förmlich darum kämpft, die Gemeinde aus Judenchristen und Heidenchristen unterschiedlichster Herkunft und kultureller Herkunft zusammenzubringen. Die Bilder, die er dafür wählt, der Leib, der Tempel, das Brot. Ich will euch das kurz an drei Versen erläutern. Römer 12, oder nicht erläutern, sondern wir wollen es nur hören von Gott selber. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder, aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als Einzelne untereinander Glieder. Epheser 1, 22. Gerade gehört auch, und er hat alles zu seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. 1. Korinther 11, 17, denn es ist ein Brot, so sind wir, die vielen, ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Im Zusammenhang mit dem Herrnmal, mit dem Gedächtnismal, was wir feiern. Es geht also um Einheit. Alle Nachfolger Jesu sind grundsätzlich zur Einheit berufen. Aber welche Einheit ist denn genau gemeint? Paulus sagt, seid eines Sinnes. Philipper 2, 2, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. Dass das gar nicht so einfach ist, lesen wir in Römer 12, 16. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Nochmal als Ermahnung. In Philipper 4, 2, Evodia und Syntyche. Er ermahnt sie, die beiden Schwestern, die offenbar miteinander in Streit geraten sind, dass sie dieselbe Gesinnung haben im Herrn. Und 1. Petrus 3, 18, endlich aber, seid alle gleichgesinnt. Das sollte doch eigentlich für Jünger Jesu gar nicht so schwer sein. Aber Paulus ermahnt und erinnert die Gemeinde immer wieder daran, die Einheit anzustreben und zu erhalten. Wie wir gehört haben, die Einheit, die müssen wir jeden Tag neu erkämpfen und manchmal auch erstreiten. Aber wir tun das alles in Liebe und in Ehrfurcht vor unserem Herrn, dem wir eines Tages Rechenschaft werden abgeben müssen. Wir sollen uns in Sanftmut zurechtweisen und in Geduld. Und wir sollen uns einander in Liebe ertragen. Das ist der Streit, den wir als Christen führen dürfen. Streiten in der Sache, aber nach den Regeln, die der Herr vorgibt. Epheser 4,1, folgende. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Das können wir uns auf der Zunge und in den Ohren zergehen lassen. Möge es uns tief ins Herz hineinfallen und möge es uns begleiten. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Aber genau hier liegt das Problem. Beispiel, Thema Taufe. Ich habe mal gesammelt auf den vielfältigen Begegnungen, die ich mit Christen hier und dort in Deutschland hatte und in verschiedenen Teilen dieser Welt. Immer wieder kommt das Thema Taufe auf, die Menge des Wassers und die Art, wie man getauft wird. Ich wusste nie, dass das ein Problem ist. Jetzt weiß ich, dass das ein Problem ist. Da geht es Säuglingstaufe durch Besprengung. Da heißt es, ja, bei Glaubenstaufen, bei wiedergeborenen Christen, das geht ja gar nicht. Langsam, liebe Geschwister. In Indien machen das viele Christen, die eigentlich auch Glaubensgemeinden angehören, sind zur Säuglingstaufe und Kindstaufe übergegangen, weil die Regierung und religiöse Organisationen denen sonst die Kinder wegnehmen und sagen, ihr dürft die Kinder nicht erziehen, das sind Hindus, die gehören in eine Hindu-Schule und in eine solche Institution. Und dann sagen die, bevor uns das passiert, taufen wir sie lieber als Säuglinge und dann können wir sagen, die sind schon Christen, die kann uns keiner wegnehmen. Interessanter Aspekt. war für mich völlig neu. Dann haben wir die Glaubenstaufe. Der Täufling steht im Wasser, nach hinten übergebeugt, haben viele erlebt, taucht der Pastor in Unterwasser. Manche sagen, in den Tod getauft. Jesu bedeutet, die Bewegung nachzumachen. Mich haben Leute, Afrikaner, gefragt, wie sind Sie denn getauft? Ich habe gesagt, ja, so durch Untertuchen, rückwärts. Aha, ja, ja, ja. Das ist falsch. Ich sage, was ist falsch daran? Ja, wir sind doch in Jesu Tod getauft. Sag ich, ja, das ist doch richtig, verstehe ich auch so. Ja, aber wie ist denn Jesus gestorben am Kreuz? Sag ich, ja, ich nehme an, sag ich, sein Kopf ist auf die Brust gefallen. Aha, haben die sich gefreut, gesagt, aha, genau. Das heißt, man muss nach vorne untertauchen. Erst dann ist es eine richtige Taufe. So, der Nächste taucht den Täufling stehend unter. Einmal. Nur so ist es richtig. Andere sagen, nein, wir müssen das dreimal tun. Einmal, zweimal, dreimal, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das Problem, das besteht nicht darin, wie die einzelnen Glaubensgemeinschaften etwas praktizieren. Wir haben Gott sei Dank in der Bibel nicht die Ausführungsbestimmungen mit den Verwaltungsvorschriften und Unfallverhütungsvorschriften, wie das zu sein hat. Das würden wir in Deutschland perfekt umgesetzt haben. Aber ich glaube, dann wäre die Bibel dick wie eine Enzyklopädie mit 65, 100.000 Bänden und dann würde noch weniger Menschen Lust haben, sie in die Hand zu nehmen. Das Problem besteht darin, dass die verschiedenen Praktiken zum Ausschlusskriterium für andere werden. Das ist das Problem. Vorbild für die Einheit der Christenheit ist nichts Geringeres. Und da kommen wir jetzt an die Textstelle, die uns die Einheit ans Herz nochmal legen will. Vorbild für die Einheit der Christenheit ist nichts anderes als die Dreieinheit von Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Johannes 17, 11. Ich verlasse jetzt die Welt und komme zu dir, sie aber bleiben zurück. Vater, du heiliger Gott, erhalte sie in der Gemeinschaft mit dir, damit sie eins sind wie wir. Sprung zu Vers 20. Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben. Sie alle sollen eins sein, genau wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir. Ich bleibe in ihnen und du bleibst in mir. Genauso sollen auch sie vollkommen eins sein. Dann wird die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Nochmal, der Maßstab für die Einheit der Christenheit ist nichts anderes als die Einheit der Dreieinheit. Eine innige, unauflösliche Verbundenheit ist unser Vorbild. Das ist die Anforderung und hier ist das Ziel dafür. In Epheser Vers 13, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Bedeutet das nicht, dass der Leib Christi heute sich immer noch im Stadium der fehlenden Reife befindet? Leib Christi, das ist einmal die universelle Einheit der Gläubigen. Wir haben gerade eben schon gehört von der Ecclesia Triumphans im Himmel. Wir haben von der kämpfenden Gemeinde gehört. Wir haben gesprochen über die Ortsgemeinden, an die wir zunächst denken, aber der Leib Christi ist natürlich viel, viel größer. Nicht nur die Summe der Ortsgemeinden Bonn, sondern die Summe aller Gläubigen in der Welt. Und der Paulus stellt den Korinthern eine enge Verbundenheit, ja eine existenzielle Einheit von Judenchristen und Heidenchristen vor Augen. Das waren ja die ersten, die dort zusammengekommen sind. In den Versen 14 bis 21, die wir gerade gehört haben, klingt durch, dass Paulus wahrscheinlich auch sehr humorvoll war und sehr volkstümlich reden konnte. Er sagt, lässt die Glieder miteinander sprechen, die Körperteile, und sagt, ich brauche dich nicht, was wäre das? Und so weiter. Ich kann mir förmlich vorstellen, wie die Zuhörer dabei gelacht haben, das zu hören, und zu dieser absurden Vorstellung kommen, das geht überhaupt nicht. Das trifft ja nicht nur auf die sichtbaren Glieder zu, sondern auch auf die inneren Organe. Der menschliche Leib ist ja ein ganz erstaunliches Meisterwerk, dessen sämtliche Bestandteile vom Schöpfer wohl ausgewogen zusammengefügt sind. Und das hochkomplexe Zusammenspiel der biochemischen Prozesse im Körper beweist das. Kein Mensch möchte freiwillig auf einen Teil seines Leibes verzichten. Es ist eben nichts überflüssig. Früher hat man standardgemäß den jungen Leuten Blinddarm rausgenommen. Das macht man ja schon lange nicht mehr. Aber auch sogar der Blinddarm hat seinen Zweck und sein Ziel und seinen Sinn. Und deshalb, es gibt nichts Überflüssiges an uns. Und so gibt es auch im Leib Christi niemanden, der bedeutungslos wäre. Niemand, der verzichtbar wäre. Im Gegenteil, jedes Glied des Leibes erfüllt im Zusammenspiel mit allen anderen Gliedern eine Aufgabe, die nur der ganze Leib erfüllen kann. Wir haben das gerade eben gelesen in der Textstelle. Ich sage es nochmal, denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Und dann kommen wir auf einen entscheidenden Gedanken. Vers 13, denn wir sind alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knecht oder Freie, und wir sind alle getränkt zu einem Geist. Das ist nicht nur die Taufe gemeint, dass wir in den Leib Christi hineingetauft sind, sondern dass wir in den Geist, mit dem Geist getränkt, getauft sind. So verstehen es mehrere Übersetzungen. Und da geht es um die geistgewirkte Einheit. Eine vollkommene Einheit aus Menschen unterschiedlicher ethnischer, religiöser oder sozialer Herkunft, die nur der Geist bewirken kann. Es gibt Versuche, immer wieder Versuche, menschengemachte, wir kommen gleich nochmal drauf zu sprechen, menschengemachte Einheit herbeizuführen. Aber wir sollen uns da nicht in falsche Gedanken flüchten. Der Herr sagt eindeutig, ich baue meine Gemeinde und ich stelle Einheit her. Und wenn wir etwas machen, dann ist das schön und gut, wenn wir uns zu Konferenzen treffen und wenn wir uns austauschen über Glaubensgrundsätze, die wir diskutieren wollen, wo wir vielleicht nicht immer zum gleichen Schlüssen kommen, obwohl wir das gleiche Wort haben. Aber es kann nur der Herr in uns bewirken durch seinen Heiligen Geist. Galater 3, 26. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft, im Sinne von eingetaucht seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Im Leib Christi finden Menschen zueinander, die wohl kaum sonst zusammengefunden hätten. Wenn wir uns den weltweiten Leib Christi heute anschauen, dann gibt es wohl kaum eine vielfältigere, buntere, inklusivere und grenzenlosere Gemeinschaft als die Christenheit. Ihr habt die Vokabeln gehört, die habe ich bewusst genommen. Es gibt aktuell etliche politisch motivierte Interessengruppen, die versuchen, bestimmte Gruppen und Qualitäten für sich zu vereinnahmen und deren Bedeutung zu prägen oder umzuprägen. Da ist von Diversität, Vielfalt, Buntheit oder Inklusion die Rede, die verwirklicht werden sollten. Was Sie als vorgeschobene politische Forderung mit ganz anderer Zielsetzung stellen, ist im Leib Christi schon von Anfang an und in echter Weise verwirklicht. Denn in Christus spielen alle weltlichen Maßstäbe, nach denen sich sonst Menschen differenzieren, hinter den gemeinsamen der geheiligten Christus zurück. Geschlechtsregister, Abstammungsfragen, soziale Herkunft, Bildung, materieller Besitz, Berufsprestige oder sonstige, man sagt da so schön, Distinktionsmerkmale, die könnt ihr euch an den Hut stecken. In Christus Jesus ist das alles wertlos. Wie Paulus gesagt hat, ich achte es alles für Dreck. Alles für Dreck. So, das brauchen wir nicht mehr, Gott sei Dank, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Und das ist einzigartig. Wir wollen uns mal kurz den Leib noch in funktionaler Hinsicht anschauen. Normalerweise ist der lebendige Leib tätig, außer wenn er schläft oder durch Krankheit und Gebrechen eingeschränkt oder gelähmt ist, ist der Leib tätig. Der Leib Christi hat viele Aufgaben auf Erden. Seit der Himmelfahrt des gekreuzigten und Auferstandenen sitzt das Haupt zur Rechten des Vaters. Sein Leib auf Erden übernimmt die Aufgaben, die das Haupt ihm gegeben hat. Gerade haben wir es in der Lesung nochmal gehört. Epheser 4. Heranwachsen in allen Stücken zu ihm, ich wiederhole das nur kurz, das Haupt der Gemeinde, der Christus ist. Vers 16, von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Also, wir sind nun seine Hände, seine Füße, sein Mund, und alle Anweisungen Jesu Christi zielen darauf ab, den Leib in Bewegung zu bringen. Matthäus 28, 19, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Um diese vielfältigen Aufgaben zu erfüllen, braucht es viele willige Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Helfer und Willige. Der Leib Christi umfasst eine Fülle von Menschen, von denen jeder Einzelne wenigstens eine Gabe besitzt. Sämtliche Gaben hat der Herr in die Gemeinde gegeben, damit sie Gläubigen sich gegenseitig auferbauen. Das dient nicht einem Selbstzweck. Es dient der Zurüstung der Glieder und der Verbreitung des Evangeliums. Daher sind alle Gaben in und für die Gemeinde so wertvoll und wichtig. Die einzelnen Glieder des Leibes sind nicht berufen, aus sich zu handeln. Der Kopf gibt die Anweisungen, er steuert die Glieder. Unser Gebet sollte daher sein, nicht Herr, segne, was ich tue, sondern lass mich tun, was du segnen willst. Aufgabe einer guten Gemeindeleitung ist es daher, die Gaben der Glieder zu kennen und sie nach besten Kräften zu fördern und Glieder zum Dienst zu motivieren. Es sollte aber im Leib Christi nicht sein wie im Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Dort lesen wir, ihr kennt die Geschichte, Matthäus 20, 6. Was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand angeworben. Das sollte es nicht geben in der Gemeinde. Jedes Glied im Leib Christi und in der Ortsgemeinde sollte also seine Gaben auch einbringen können und dürfen. In vielen Gemeinden, die ich gesehen habe, da herrscht allerdings das Pareto-Prinzip. Ihr kennt das, 80-20, 20% arbeiten, 80 genießen. Ist auch nicht schlecht. Jedes Glied des Leibes sollte in sich den Drang verspüren, seinen Beitrag zum ganzen Leib leisten zu wollen. Wir streben danach, unseren persönlichen Beitrag in die Ortsgemeinde sowie den Leib Christi zu leisten. Und da ist niemand zu alt oder zu jung, um seine Gaben einzubringen. Einen Status als Ruheständler kennt die Bibel nicht. Wir dürfen wissen, die Arbeit im Herrn ist niemals umsonst. 1. Korinther 15, 58, das sage ich denen allen, die so fleißig arbeiten, die das hier alles organisiert haben. Ich habe gesehen, wie viele Arbeitsschritte notwendig sind, bis hier so ein Programm steht, bis hier so ein Gottesdienst ablaufen kann. Besonders für euch, aber natürlich für uns alle gilt das, 1. Korinther 15, 58. Darum, meine geliebten Brüder, meine Schwestern, seid fest unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Von der täglichen Arbeit im Leib Christi zur geistlich-emotionalen Verbundenheit mit ihm. Die geistliche und emotionale Verbindung mit dem ganzen Leib Christi sollte so weit reichen, das haben wir in dem letzten Vers gehört, dem 26er, wenn einer leidet, sollten alle mitleiden, dass wir Freude und Kummer der anderen als die eigenen Freuden und Bedrängnisse empfinden. Wie weit reicht jetzt der Leib Christi? Christliche Hilfsorganisationen für verfolgte Christen helfen unterschiedslos allen, die Jesus als ihren Herrn ansehen. Als die IS-Terroristen 2015 die oberägyptischen Kopten in Libyen am Strand des Mittelmeeres ermordeten, da reicht es allen zu wissen, sie bekennen sich zu Jesus. Die Anhänger der Terrormiliz haben darüber ein Video gemacht und haben das betitelt, eine in Blut geschriebene Nachricht an die Nation des Kreuzes. Denen hat es ausgereicht, die haben nicht gefragt, was seid ihr denn für? Seid ihr Wiedergeborene, seid ihr Kopten, seid ihr Katholiken, seid ihr Baptisten, seid ihr Mennoniten, seid ihr Adventisten, seid ihr wer, wie, was? Es hat denen ausgereicht, das sind Leute, die diesem Jesus folgen. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Und das bedeutet, nach meinem Verständnis, ein gemeinsames Mittragen, ein Mitleiden, Mitbeten und Teilen mit der Christenheit in der Welt. Damit kommen wir zu dem Thema, zum schwierigen Thema Spaltungen, Gruppierungen. Gott sei es geklagt. Paulus war damals sehr, sehr aufgebracht, als er von Gruppierungen und Parteiungen der Gemeinde hörte. 1. Korinther 10. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Mir nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Paulus wettert mit dieser rhetorischen Frage über die fehlende Einheit. Ist Christus denn zerteilt? Die rhetorische Frage, die damals ein unbedingtes Nein erfordert hat. Natürlich nicht. Aber wie sieht es heute bei uns in Bonn aus? Wir versammeln sonntags zum Gottesdienst uns in Ortsgemeinden. Ein jeder, je nach Denomination in der Kirche, seine Ortsgemeinde. Wir haben gerade Unterschied gehört, Kirche, Gemeinde. Darüber hinaus gibt es die freien Versammlungen und Gottesdienste in Bethäusern und dergleichen. Die heute kaum noch überschaubare Fülle von Kirchen, Denominationen, nicht denominationellen Glaubensgemeinschaften aller Art, die sich auf Christus berufen, beweist wohl hinlänglich, dass die Gott gewollte Einheit des Leibes Christi auf Erden nicht wirklich existiert. Heute müssen wir wohl die rhetorisch gemeinte Frage des Paulus, die nur als ein Nein als Antwort haben konnte, leider wohl doch mit Ja beantworten. Ein Beispiel für die Entwicklung des Leibes Christi. Ich habe mal ein Beispiel genommen, nichts Großes, völlig unbekannt. Schwarzenauer Brüder aus dem Siegerland. Eine Glaubensgemeinschaft, eine Glaubensgruppe, 1708 gegründet, mit 8 Personen begonnen, pietistischer Hintergrund, haben sich dann weiterentwickelt in verschiedene Glaubensgrundsätze, sind ausgewandert in die USA 1729 und dann unter dem Namen German Baptist bekannt geworden. So denkt man, so weit, so gut. Wenn man, ich überspringe das jetzt, es ist traurig zu sehen, wenn man das sieht, aus dieser einen Gruppe sind bis heute 11 Gemeinden entstanden. Brethren Church, Brethren Reformed Church, Church of the Brethren, Danke Brethren, Grace Bay und so weiter und so weiter und so weiter. Alles Schwarzenauer Brüder hier aus dem Siegerland. Old Order German Baptist und dann die Reformierten und die Konfirmierten und die Gegenreformierten. Und wenn man sich damit beschäftigt, die haben sich über Nichtigkeiten zerstritten. Es ging noch nicht mal um das Wort. Es ging noch nicht mal in vielen Fällen um das Wort. Der eine wollte ein Sägewerk aufmachen, haben die gesagt, nein, das geht aus irgendwelchen Gründen nicht. Hat er gesagt, ich möchte es aber doch machen, hat es gemacht, Gemeinde gespalten. Und die haben sich dann wieder gespalten und wieder gespalten und wieder gespalten. Um Haartracht, um Barttracht, ob man nur mit Pferden pflügen darf, ob man nur mit Pferdekarren fahren darf und sonst was alles. Liebe Geschwister, das ist nicht schön, das zu sehen. Aber der Jesus Christus baut seine Gemeinde. Werfen wir mal einen Blick in die Zukunft des Leibes Christi. Wie könnte die denn aussehen? Wie könnte sie aussehen? Die Sendschreiben der Offenbarung richten sich an jeweils eine einzige Ortsgemeinde. Das kennen wir alle. In welcher Ortsgemeinde in Bonn wird denn das Schreiben ankommen? Menschengemachte Einheit oder geistgewirkte Einheit? Gibt viele ökumenische Bestrebungen, Konferenzen, auch die unter den Nicht-Katholiken, die werden schon mal gleich ausgeschlossen oder dann in verschiedenen Gemeindebünden und versuchen, sich zusammenzufinden. So richtig gelingt das nicht. Und manchmal, jedenfalls hier in Deutschland nicht, und manchmal habe ich den Eindruck, wird vielleicht die zunehmende Entleerung der traditionell christlichen Gesellschaften Europas und der damit einhergehende Bedeutungsverlust, wir haben davon gehört, von christlichen Kirchen dazu führen, dass Kirchen, Gemeinden und Denominationen zusammenrücken? Werden die zu erwartenden zunehmenden Anfeindungen gegen das Christentum, gegen Gott, dazu führen, dass Christen sich daran erinnern, dass sie ein Leib sein sollen? Wird die uns vorausgesagte Verfolgung der Christenheit um meines Namens willen geschieht, uns zu einer geistgewirkten Einheit zusammenführen? Wie gesagt, ich rede hier nicht von menschengemachten Zusammenschlüssen und sowas. Die Feinde Christi und seiner Nachfolger interessieren sich herzlich wenig um unsere Denomination, Glaubensrichtungen, theologischen Einzelfragen und Auslegungen. Sie verfolgen Christen als Kreuzesanbeter und als Götzendiener. Das ist das, was sie uns vorwerfen. Viel Götterei, dreieinige Gott, den die nicht verstehen in ihrer geistlichen Finsternis, und das Kreuzanbetung, die Bedeutung des Kreuzes. Und deshalb tun sie es, weil sie sich an Jesus Christus ärgern und an jedem, der diesen Jesus Christus vertritt auf dieser Welt. Und das sind eben nun mal wir, die schwachen, kleinen Christen, aber in denen die Herrlichkeit der Hoffnung lebt. Die Verfolgung des Leibes Christi auf Erden lässt theologische Einzelfragen vielleicht hinter den Verfolgern zurücktreten, hinter dem Druck zurücktreten. Sie werden uns nur verfolgen, weil wir Anhänger des verhassten Jesus sind. Wie Jesus gesagt hat, ihr werdet verfolgt werden um meines Namens willen und nicht um Einzelfragen der Theologie und Sonderfragen, dass sich gegenseitig Denominationen absprechen, zum Leib dazuzugehören, überhaupt biblisch zu sein oder sonst was zu sein. Das ist eine Sünde, eine Schande vor Gott und vor der Welt. Matthäus 24, 9, dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden, um meines Namens willen, von allen Völkern. Haben die Verfolger vielleicht etwas besser verstanden als wir? Werfen wir noch einen Blick auf den Themenbereich, der die schwächeren, weniger ehrbaren und weniger anständigen Glieder in der Gemeinde betrifft. Ich mache das bei der Predigtvorbereitung immer so, ich schreibe das erstmal runter, suche in der Bibel nach Verse, Konkordanz und so und schaue mir dann Kommentare an, ob ich es richtig gemacht habe, ob ich einigermaßen im Strom liege. Und interessant ist, gerade zu diesen Versen, wo es um die schwächeren, weniger ehrbaren und weniger anständigen Glieder in der Gemeinde geht, da haben dicke Kommentare wenig zu sagen. Und das ist immer eine schöne Herausforderung, weil wir lesen, die weniger Anständigen, die weniger Angesehenen, in der Gemeinde sind doch alle frisch geduscht, gewaschen, fein gemacht, Sonntagsstart. Ich weiß, wir hatten früher Sachen, die durften wir nur sonntags anziehen. Das Sonntagshemd, die Sonntagshose, die Sonntagsschuhe, ausschließlich. Ja, und wo kommt denn das jetzt her, dass es da so nicht Ehrbare gibt und sonstige kleinige Leute Anstöß erregen? Ich lese noch mal kurz die Verse im Zusammenhang. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Und die Glieder am Leib, die wir für weniger ehrbar halten, umgeben wir mit desto größerer Ehre. Um unsere weniger Anständigen erhalten umso größere Anständigkeit. Denn unsere Anständigen brauchen es nicht. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringeren Glied umso größere Ehre gab. Und da frage ich mich, ist das nicht besonders in sozialer Hinsicht zu sehen? Die Bibel gibt doch zahlreiche Zeugnisse darüber, dass sich gerade das Geringe und der Schwache der Welt vor Gott hoch angesehen ist. Was klein ist, was schwach ist, was verloren ist, was krank ist, was sterbend ist, das wird für Gottes Handeln zum Zeugnis seiner Macht. Deshalb sagt er auch, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Du hast gesagt, wir sind wenig. Ja, wir sind wenig. Und wir werden wahrscheinlich weniger. Aber der Herr sagt, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat mir gefallen, was dir die Macht zu geben. Die kleine Herde. Matthäus 11, 25, zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es Unmündigen offenbart hast. Jesus ist gekommen, das Verlorene zu suchen und zu heilen, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Menschen, die die Welt als gering und unbedeutend betrachtet, ja kaum zur Kenntnis nimmt, bilden die Mehrheit der Berufenen im Neuen Testament. 1. Korinther 1, 26. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen, und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen, und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt und das, was nicht ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Und das gilt bis heute noch. Das gilt bis heute noch. Wenn wir sehen, wie sich das Evangelium leider hier, die Gemeinden werden leerer, aber wenn wir gucken in Afrika, in Indien, gerade in Verfolgungsgebieten, da wo die maoistischen Rebellen in den indischen Provinzen einen schrecklichen Terror, von dem man hier kaum etwas hört. Wir hören Boko Haram aus Afrika, das ist schon alles schlimm genug. Wer erfährt schon was von der Guerilla, die indischen Christen malträtieren, die ermorden, die abschlachten und die grausame Dinge dort begehen, und die Staatsmacht ist kaum in der Lage, denen entgegenzutreten. Ich habe eine indische Autorin kennengelernt, eine Christin, auf der Buchmesse letztes Mal, die hat mir da einiges von erzählt. Es ist erschütternd, das zu hören. Maria singt, er tut Mächtiges mit seinem Arm, er zerstreut die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens, er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer fort. Die Gemeinde ist als Glied des Leibes Christi die rettende Anlaufstelle, ist der sichere Hafen für die Gestrandeten der Welt. Hier können alle einen Platz finden, die in der Welt als Gescheiterte angesehen werden. Diejenigen, die nach weltlichen Maßstäben ihr Leben gründlichst an die Wand gefahren haben, können einen Platz finden im Leib Christi. Niemand, der auf der Suche nach Jesus in die Gemeinde kommt, bleibt ausgeschlossen oder wird zurückgewiesen, buchstäblich niemand. Jeder kann kommen, wie er will oder sie will, aber niemand soll so bleiben wollen, wie er will oder sie will. Die Gemeinde besteht ja aus begnadigten Sündern, und begnadigte Sünder wissen, dass sie immer noch sündig sind, aber sie wissen auch, dass sie Geheiligte sind in Christus Jesus. Und so dürfen wir jeden Tag als Christen mit David anstimmen, dem Psalm 51,4. Wasche meine ganze Schuld von mir ab und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne mein Unrecht und meine Schuld steht mir ständig vor Augen. Gegen dich habe ich gesündigt, gegen dich allein. Was du als böse ansiehst, das habe ich getan. Darum bist du im Recht, wenn du mich verurteilst. Dein Richterspruch wird sich als wahr erweisen. Der Leib Christi ist also keine elitäre Versammlung von besseren Menschen. Die Gemeinde, damit der Leib Christi, ist der Ort, an dem sich die herausgerufenen Ekklesia aus aller Welt zum Lobe des Herrn, zur gegenseitigen Auferbauung und zur gegenseitigen Fürsorge zusammenfinden. Das heißt, wir gehen auf Menschen zu, besonders die Gebrochenen aus der Welt. Die suchen nämlich keine Theologie. Ich habe das immer wieder festgestellt in Gesprächen. Die stellen selten theologische Fragen, aber die sind immer froh, wenn sie ein aufmunterndes Wort, ein Vers, ein Bibelwort von Christus hören, einen persönlichen Zuspruch. Der Leib Christi sollte Menschen dazu verhelfen, die Liebe Christi kennenzulernen und zu erleben. Und Paulus hat das einmal genannt, die Hauptsumme aller Unterweisungen, aber ist die Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungefärbtem Glauben. 1. Timotheus 1,5. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.